Hundegesabbel mit Silvia und Gerd. Hundegesabbel, Folge 7 mit
Silvia Schulze
und Gerd Schreiber. Moin moin Silvia.
Guten Morgen Gerd, wie war deine Nacht?
Kurz, aber war okay. Hab gut geschlafen, glaube ich, so die Zeit, die ich geschlafen habe. Und der Kaffee reißt es dann wieder raus. Wie hast du geschlafen und wie geht's dir?
Naja, auch so. Also je älter ich werde, desto schlechter schlafe ich. Aber das ist halt, ich glaube, so eine Begleiterscheinung, die ich nicht ändern kann. Naja, und ansonsten versuche ich mich von den Geschehnissen auf der Welt abzulenken und mich über die schönen Dinge zu erfreuen, weil ich sonst, glaube ich, weinend in der Wohnung sitzen würde, weil ich dieses unfassbare Geschehen nicht verstehen, nicht nachvollziehen kann und auch gar nicht richtig aushalten kann. Ich finde es unglaublich beängstigend. Mir tun die Menschen so wahnsinnig leid, die das gerade aushalten müssen. Also es ist nicht nur beim Ukraine-Krieg so, es ist generell so, wenn ich Nachrichten aus Kriegsgebieten sehe, dass ich denke, oh je, diese Leute.
Und einmal mehr sollten wir uns bewusst werden, wie privilegiert wir sind. Ne? Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben fließend Wasser, wir haben eine Heizung, wir können uns einen Kaffee holen, wenn wir wollen.
Und unsere Probleme sind, das Internet funktioniert gerade nicht so fließend. Das ist, ich bin sehr froh, dass wir diese Probleme lösen müssen und keine anderen. Da bin ich unglaublich dankbar für und mir ist das auch sehr bewusst, was für ein Schweineglück wir mit unserem Geburtsort hatten. Ja.
Drücken wir die Daumen und klopfen auf Holz, dass es auch so bleibt und dass es nicht irgendwie noch mehr um sich greift.
Ja, aber jetzt machen wir schöne Dinge, oder?
Also, jetzt machen wir schöne Dinge. Wir unterhalten uns über das
Hunde,
Beste, Tollste.
Über den Podcast, über tolle Dinge einfach. Und vielen, vielen Dank an die ganzen Zuhörer, an die Sterne. Wir haben viele neue Sterne bekommen. Wir nehmen da gerne noch mehr von. und Zuschriften haben wir bekommen, Ideenvorschläge haben wir bekommen. Schreibt uns bei Instagram, schreibt in die Kommentare, macht den Podcast lebendig. Wir wollen den mit euch zusammen gestalten, wir wollen den für euch gestalten, natürlich auch für uns gestalten. Ja, da freue ich mich sehr drüber.
Gestern sagte mir noch eine Kundin, fand ich auch total toll, dass sie den Podcast gehört hat mit der Folge von Finn und dass sie mit ihrem Pferd genauso arbeitet und dass es eine total schöne Bestätigung ist, dass das okay ist, so mit einem Pferd zu arbeiten und nicht entgegen irgendwelcher klassischen Gedankenweisen, sondern dass das ihr gutes den Tag bereichert hat und dass auch die nachfolgenden oder der vorfolgenden Folgen, vorliegenden Folgen, dass sie die total gerne gehört hat und auch die Folge mit dem Hund im Alltag ihr nochmal so die Augen geöffnet hat und nochmal so, um sich nochmal auf das Wesentliche zu konzentrieren. Fand ich total schön.
Ja.
Danke, Nicole. So.
Ja, ich sag auch danke. Aber genau, also das ist wunderbar und aber wir Menschen sind schon eine komische Spezies, wie ich finde. Es geht ja auch in Social Media gerade heiß her wegen Hundetrainingssendungen, wo ich auch den Kopf schütteln muss, wie das sein kann.
Du meinst im Fernsehen, ne?
Ja, was habe ich? Also ja, Entschuldigung. Genau. Natürlich, die Fernsehsendungen, die auf Social Media diskutiert werden, wo sich heiß geredet wird und die ich eigentlich grundsätzlich gar nicht gucke. Guckst du sowas?
Nee, ich
auch nicht. Also weder gar keine Tiertrainingssendung, weil da einfach keine Kapazitäten mehr sind und ich meistens auch schlechte Laune bekomme, sehr häufig.
Ja, aber ich glaube, das Hauptding ist ja auch, dass diese Fernsehsendungen, die es da so gibt über Hunde, ja nicht unbedingt Bildungsfernsehen sind. Also sie zeigen ja nur ganz, ganz oberflächlich Hundetraining und nicht unbedingt gutes Hundetraining oder Hundetraining, wie es eigentlich abläuft, sondern sie sollen eigentlich nur eins machen, nämlich Einschaltquoten erzeugen und nicht die Leute bilden, wie man Hunde erzieht oder wie man sie ausbildet. Und entsprechend werden natürlich auch Das muss man vielleicht auch immer so ein bisschen bedenken, bevor man auf die Trainer rumhackt. Es werden ja ganz bewusst die Szenen gezeigt, die dramatisch sind, wo es eskaliert, wo irgendwie stark interveniert wird, und dann ist der Trainer halt am Ende des Tages der Held auf dem Pferd, in goldener Rüstung, und die Leute sind gerettet und dem Hund geht es dann auch wieder gut. Das ist ja so die Storyline hinter diesen ganzen Sendungen oder überwiegenden Sendungen. Aber es ist halt einfach Show, Fernsehen, und wenn man sowas mag, dann ist das, glaube ich, okay. Ich mag sowas nicht, deswegen gucke ich das nicht. Das ist eben der Grund, warum ich solche Sendungen eigentlich gar nicht konsumiere.
Ja, das geht mir relativ ähnlich. Und ich habe da auch sehr drüber nachgedacht, weil das auch unter meinen Kundinnen diskutiert wurde und aufkam, warum es eigentlich so ist. Und dann habe ich mir so überlegt, wie im positiven Training abläuft. Das ist langweilig. Also das wird eine Einschlafsendung werden und das will ja keiner sehen. Also auf Vox will das mit Sicherheit niemand sehen. Bei Arte vielleicht um 3:12 Uhr, wo sowieso alle gerne ins Bett wollen und was zur Beruhigung brauchen, weil gutes Training wird ja nun mal so aufgebaut, dass der Hund gar kein Fehlverhalten zeigt, weil wir ja wissen, dass je öfter der Hund Verhalten zeigt, es immer besser lernt. Das heißt, wenn wir Verhalten nicht mehr haben möchten, müssen wir unsere Situation ja so aufbauen, dass der Hund das nicht zeigt und schon vorher eingreifen, um besseres Verhalten zeigen zu können.
Genau, eigentlich
Und
ist es
das
total simpel, ne? Also wir müssen das so hinkriegen, dass der Hund ganz, ganz viel erwünschtes Verhalten zeigt.
richtig. Und das
Ja.
ist langweilig. Aber es ist halt auch total schwierig, das Hundemenschen zu vermitteln, weil wenn ich sage, hey, Lohn jetzt bitte, weil der hat die Pferdeäpfel noch nicht gefressen, aber er kriegt sie in die Nase, er guckt dahin, aber er ist noch total ansprechbar, total toll. Ja, aber wieso soll ich denn jetzt belohnen? Also das
Der
wird dann,
macht doch nichts.
der
Ja,
macht doch
genau.
nichts, genau.
Genau.
Und das ist so schwer, wirklich den Menschen zu erklären, warum das eine gute Idee ist, damit der Hund dann schon begreift, ah, wenn ich Pferdeäpfel rieche, kriege ich Kekse und werde noch ein Stück weggefüttert. Und dabei kommt dann raus, dass zum Beispiel, wenn man das bei Fahrradfahrern macht, die einen Hund gerne jagt, dass Jade heute Morgen zum allerersten Mal nicht nur stehen geblieben ist, sondern umgedreht hat, als sie eingesehen hat. Also der erste Schritt war ja, sie bleibt einfach stehen und ich konnte dann hingehen und sie beiseite nehmen. Heute Morgen hat sie einen gesehen, dreht um und ist zu mir gekommen und ich ja, ich kann es nicht fassen, das kleine Tierchen, die ist so toll im Moment. Das habe ich schon am Sonntag gesagt und direkt danach ist sie richtig, richtig doof geworden und wollte den Shelty wieder fressen. Mal gucken, was nachher passiert. Hab ein bisschen Angst. Wahrscheinlich weine ich nachher. Aber nein, die wird jetzt, die ist 20 Monate alt und das ganze Training fängt an, sich auszuzahlen. Ihr Gehirn funktioniert und ich freue mich. Und das ist auch, ich sehe das ganz viel im Moment in meinen Kursen. Ich habe sehr viele Hunde, die ich schon in der Welpenschule hatte, die ungefähr in Jades Alter sind und wo die Leute so verzweifelt waren und wo ich ganz viel reden musste, bitte bleib dran, mach weiter, halte durch. Und die Hunde sind so toll geworden und es ist, ach, ich freue mich.
Ja, die ersten 2 Jahre sind einfach anstrengend und schwierig, ne?
Ja.
Das ist so. Aber wenn man da denn sauber arbeitet und gut arbeitet, ohne dass man jetzt vielleicht auch sofort die Erfolge sieht, dann kommt es gut. Und die Hunde kriegen immer mehr die Fähigkeiten, mit den schwierigen Situationen besser umzugehen. Ich will nochmal einen Gedanken an diese Fernsehsendungen lassen. Also einmal ist es ja ziemlich unspektakulär, wenn wir so arbeiten würden im Fernsehen, wie wir eben arbeiten, erwünschtes Verhalten verstärken, den Hund belohnen, wenn er stehen bleibt und guckt, den Hund belohnen, wenn er sich von irgendwas abwendet, wo dann ja ganz häufig gesagt wird, ja, der macht doch nichts. Ja, genau. Das heißt, Fernsehsendungen, die darauf aus sind, Einschaltquoten zu produzieren, aber damit sie entsprechende Werbeeinnahmen bekommen, natürlich, die müssen spektakulär sein. Also die reißerische Szene, da wo ja, irgendwie Action passiert. Und nicht Heititai und super klasse, wobei das ja bei uns nicht Heititai ist, aber wir haben ja auch mit den schwierigen Fällen zu tun.
Absolut. Aber die
Also,
zählen ja immer nicht und die kriegt man dann ja relativ
genau.
unspektakulär wieder dahin, wo man sie haben
Genau,
möchte.
weil das ja keine Red Zone Dogs sind,
Nee, genau. Also
aber weil
ich.
wir sie eben auch nicht in die Situation bringen, wo sie nur verlieren können.
Genau.
Ne?
Und es ist so toll. Ich hatte am Samstag wieder ein Training mit einem Hund, der wirklich, ja, der würde beißen. Also bisher haben sie es immer hinbekommen, dass die genug Management gemacht haben. Aber der Hund, der ist schon mit Menschen nicht lustig. Und der hat in jedem Training Scheinattacken bisher gegen mich gefahren. Es war immer alles, ich hatte genug Abstand, sodass wirklich nichts passieren konnte. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich zu dicht dran gewesen wäre. Möchte ich auch gar nicht. Und die Hundehalter sind mega engagiert, kommen aber aus dem klassischen Training. Das heißt, unerwünschtes Verhalten wird bitte weggemacht. Also ich möchte es ja auch, ne? Also und gerade finde ich eine Hund-Mensch-Aggression oder überhaupt Aggressionsverhalten finde ich maximal belastend. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich selber, das war ja mein Problem mit Juku, der ja zum Glück mit Menschen super nett war, aber ja diese Hundeproblematik hatte. Das hat mich so dermaßen gestresst, dass der andere Hunde wirklich zerstören wollte, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, wie schlimm das sein muss, wenn das gegen Mensch geht. Das ist ja nochmal eine Schippe obendrauf. Und natürlich ist es so, dass man dann da reinfällt und sagt, ich will das nicht, ich mache das jetzt weg. Ich hau da jetzt einmal so rein, dass der Hund es nie wieder macht, bitte, bitte. Ja, nicht, weil man ein schlechter Mensch ist oder seinen Hund nicht lieb hat, sondern einfach, weil man die Gesamtsituation nicht ertragen kann. Und jeder, der jetzt aufschreit und sagt, oh, wie kann sie sowas sagen, dann überlegt euch mal einfach, wie sich diese Menschen fühlen, die so einen Hund führen und was für beknackte Sprüche die sich auch noch anhören müssen von außen.
Grundsätzlich, ja.
Sei es beim Tierarzt, sei es von irgendwelchen Spaziergängern mit, was gehen sie denn mit so einem Hund auch raus? Ja, der musste mal. Das ist im Keller immer alles auch doof und da kommt auch nicht so richtig viel Licht hin. Ja, das sind ja alles Dinge, die die Menschen auch aushalten müssen. Und grundsätzlich sind die meisten Menschen ja auch so gestrickt, dass sie gar nicht möchten, dass ihr Hund und ihr Familienmitglied, das darf man ja nicht vergessen, das ist ihr Familienmitglied, was gefährlich ist. Das muss man erstmal aushalten lernen. Und wo ich eigentlich drauf hinkommen möchte, ist, die halten durch und die machen das alles, was ich denen sage, obwohl die eigentlich skeptisch sind. Und am Samstag war das erste Mal, dass der Hund weich gewesen ist, weil er diese ganzen Klicks bekommen hat, diese vielen Belohnungen bekommen hat, auch über körperliche Zuwendung, weil er das manchmal besser aushalten kann als Essen. Und der hat einmal hat er mich kurz angewufft, ansonsten konnte der mich zum ersten Mal weich angucken. Der hat Fahrradfahrer gesehen und es waren viele unterwegs, die Sonne schien nämlich, und hat sich wegorientiert. Der hat die gesehen und zur Seite wegorientiert und seine Halterin hat gesehen, was der Hund macht und hat da reingeklickt. Und der Hund, ja, also ich habe mich tierisch gefreut, ja, es wird Rückschritte geben, habe ich ihr auch gesagt. Er wird dir wieder hier und da mal um die Ohren fliegen leider, aber er wird. Und das ist total schön. Aber langweilig anzugucken. Also das ist jetzt echt langweilig. Und würde man das filmen, würden die Leute im Netz sagen, ja, wieso, der macht ja auch nichts. Was ist denn da dran jetzt toll?
Ja,
Der geht ja
genau.
eh von alleine weg. Ja, hat er aber nicht.
Genau. Und da haben wir eine Problematik, dass Hunde, die klassisch trainiert werden oder eben auch im Fernsehen auftreten, ja dazu genötigt werden, aggressives Verhalten zu zeigen. Sie werden in Situationen gebracht, wo sie auslösen.
Obwohl sie es gar nicht wollen. Also bei fast allen Fernsehsendungen, die ich bisher gesehen habe, wenn ich es mir angetan habe, war es so, dass die Hunde vorher gesagt haben, ich will da gar nicht hin, ich will das gar nicht machen. Und die mussten, damit sie eins auf die Nase kriegen, wenn sie es machen.
Genau, damit es dann wieder spektakulär ist. Und da stellt sich die große Frage, darf man das eigentlich? Also darf man, also klar, wir können das machen. Also die Fernsehproduzenten können das machen, die Hundetrainer können das machen, die Menschen können das machen, weil sie eben die Macht über diese Situation haben. Aber dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir ein Tier in eine Situation bringen, wohlweislich, dass der Verhalten zeigen wird, was für ihn selber schädigend ist, aber vielleicht auch für andere potenziell schädigend sein kann?
Tja, In Menschensicht, also in der Schule oder in der Firma, wäre das Mobbing, oder?
Ja,
Wenn man
der.
so mit jemandem umgeht und sich alle verabreden, den immer wieder auflaufen zu lassen, damit er beim Chef schlecht dasteht, ist das doch Mobbing, oder?
Ja, da wird es in die Richtung gehen.
Da wird es in die Richtung gehen.
Auf
Da
jeden Fall
wäre
ist
man dann
es.
irgendwann nicht mehr arbeitsfähig im schlimmsten Fall.
Genau, weil man nicht weiß, wie man sich sonst verhalten soll, weil alles andere führt ja nicht zu einem Erfolg. Und diese Frage, darf ich das, was ich da jetzt gerade tue, die stelle ich mir ziemlich häufig im Hundetraining. Und diese Frage oder die Sachen, die muss ich immer gut reflektieren. Also, was ist jetzt noch zulässig? Gar nicht aus einer Tierschutz, Geschichte heraus, darf ich das vom Gesetzgeber her, sondern darf ich das aus meiner Überzeugung, aus meiner Ethik heraus? Und wenn ich Menschen berate, du ja auch, möchte ich diesen Menschen und natürlich auch den Hunden Wohlbefinden ermöglichen. Ich möchte, dass die aus meiner Stunde gehen und sagen, hey, das war heute klasse. Das war toll, damit sie Kraft schöpfen für die nächsten Situationen und auch Kraft schöpfen können für blöde Situationen. Aber ich möchte Wohlbefinden erzeugen. Und das ist auch ein Punkt, der in der Medizinethik auch tatsächlich aufgeführt wird, aber auch in der Ethik der Pädagogen. Man soll gut tun, Gutes tun. Und das widerspricht aber dem, was man so im Fernsehen sieht.
Das stimmt. Und es ist so, also nicht nur im Fernsehen, es schürt ja auch wieder diesen Umgang mit dem Hund. Also, dass die Leute, die sich das anschauen, selber so mit ihren Hunden umgehen. Die dürfen nicht schnüffeln gehen, die müssen an einer 2-Meter-Leine bei Fuß gehen. Und es ist, naja, egal.
Ja,
Für mich
egal finde ich das gar nicht,
nee,
weil das
ist
ist
es nicht. Es
das.
ist für mich auch schwer auszuhalten. Und aber auch Trainerkollegen, die eher aversiv arbeiten und über die Dominanztheorie den Kunden ja immer mitgeben, dass sie nicht fähig sind, ihren Hund zu führen. Also das ist ja so dieses, was da unterschwellig mitgeht. Und ich weiß noch, das hat mich auch damals so endgültig überzeugt von diesem Training, als ich mit meinem Ritschbeck das erste Mal bei Ute in einem Seminar saß, bei der Ute Blaschke-Berthold. Und ich eigentlich sehr verzweifelt dahingegangen bin, weil mein Hund ja überhaupt nicht gehört hat. Also sobald er Wild in der Nase hatte, war ja pss, egal. Und ich bin rausgegangen aus dem Seminar und habe gesagt, ich habe so einen tollen Hund, was der alles kann und was der genetisch einfach macht an Arbeit. Also klar, gefällt mir nicht, aber alleine, dass der in der Lage ist, das zu können. Wahnsinn. Also Ute hat mir damals erstmal wirklich aufgezeigt, was für ein Wunderwerk der Natur ich da an der Leine mit mir spazieren führe. Und das hat uns so dermaßen nach vorne gebracht, weil ich da, das, was du ja auch immer sagst und ich ja auch sage, wir arbeiten mit dem Hund gemeinsam gegen die Umwelt und nicht mit der Umwelt gegen den Hund. Da habe ich damit angefangen und dann wurde es weicher und dann bin ich reingekommen und auf einmal konnte ich meinen Hund abrufen. Also nach einem Jahr. Also nicht innerhalb von 2 Minuten wie im Fernsehen, sondern das hat ein Jahr intensives Training gedauert. Ich wäre schneller gewesen, wenn ich gut gewesen wäre. Also heute würde ich das viel, viel schneller hinbekommen.
Klar.
Aber wir selber lernen ja auch. Und ich habe ja ganz viel einfach nicht auf die Reihe gekriegt, weil ich es nicht gesehen habe, weil ich das selber erstmal lernen musste.
Und ja, klingt jetzt irgendwie lang, aber ja, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit irgendwie gefühlt. Aber es zeigt ja einen Lernprozess ab. Und irgendwie habe ich gelernt, dass irgendwas nie zu Ende ist. Also man entwickelt sich immer weiter und irgendwann hatte ich tatsächlich mal den fatalen Gedanken, dass ich jetzt ja eine Hundetrainerausbildung gemacht habe und ja jetzt Hundetrainer bin und eigentlich ausgebildet bin, aber bin ich gar nicht. Ich bin immer noch in Ausbildung, ich bin immer noch im Lernprozess und ich koche teilweise Dinge nochmal wieder auf, die ich vor 10 Jahren gehört habe, alte Skripte nochmal durchlesen, alte Bücher nochmal hervornehmen, nochmal von der anderen Seite betrachten und das wärmt natürlich ganz, ganz viel auf. Von daher ist der Blick auf diesen Lernprozess immens wichtig und nicht auf ein Ergebnis zu gucken, sondern wie gestalte ich den Prozess? Weil dieser Prozess macht im Gehirn des Hundes, macht in unserem Gehirn den Weg oder bereitet den Weg für die nächsten Baustellen, die eventuell kommen, die nächsten Sachen, die kommen. Und das ist wertschöpfend, wie ich finde.
Du machst ja auch Seminare zum Thema Ethik im Hundetraining, oder?
Webinare, es kommt immer wieder mit rein, ja.
Und ja, erzähl doch mal, was besprichst du da? Also wie kann man, ich würde jetzt sagen, naja, dauert 5 Minuten fertig. Wie füllt man da ein Seminar?
Also, es ist ja, also erstmal, worauf bezieht man sich im Bereich der Ethik, gerade in der Beratung? Wir sind ja Hundetrainerinnen, Trainer und wir beraten Menschen. Also müssen wir gucken, wo klassifizieren wir uns ein? Und ich habe mich da halt so ein bisschen an die Medizinethik orientiert und da wird eben gesagt, dass wir Wohlbefinden steigern wollen oder zumindest erhalten wollen. Also selbst wenn wir jetzt ein Team in der Beratung haben, dass es nicht schlechter wird, sondern dass wir einen Stand halten und von da ausgehend den Stand verbessern. Das ist mein Bestreben. Dann ist ein Punkt, dass wir nicht schaden dürfen. Also in der Medizinethik steht drin, wir dürfen nichts schaden. Das heißt, wenn ich einen Hund Angst mache, schade ich ihm. Wenn ich einen Hund in eine potenziell gefährliche Situation führe, wohl wissend, dass er diese Situation vielleicht mit Aggressionsverhalten beantworten wird, schade ich ihm, schade ich vielleicht anderen Lebewesen. Darf ich nicht. Und auch der Respekt vor der Autonomie jedes Einzelnen. Also, wenn ein Kunde mir sagt, nee, ich möchte nicht mit Futter arbeiten, zum Beispiel, dann muss ich das erstmal hinnehmen. Und nicht sagen, ah, mit Futter geht das nicht oder wie auch immer, sondern okay, wir gucken mal, wir haben einen Hund, den müssen wir belohnen, wir müssen Verhalten verstärken und wir gucken mal, wie wir dann da weiterkommen. Und dann arbeite ich daran, dass ich die Menschen vielleicht überzeuge oder dahin führen, dass sie selber auf den Gedanken kommen, dass mit Futter arbeiten gar nicht schlimm ist und dass es sogar gut ist. Aber wenn sie sagen, nee, ich möchte diese Übung nicht machen, ich möchte nicht mit einem Klicker arbeiten, dann ist das erst einmal so. Aber ich habe natürlich auch eine eigene Autonomie. Das heißt, ich habe auch meine Grenzen. Ich habe auch Dinge, die ich nicht machen würde, Schellen schmeißen, Wasserflasche oder sonst irgendwas. Und wenn ein Kunde mir sagt, ja, aber da kann ich doch auch blocken, dann lautet meine Antwort, ja, kannst du machen, aber dann bin ich raus. Da endet meine Autonomie und die muss ich natürlich entsprechend schützen. Und das versuche ich irgendwie so im Grundprinzip untereinander zu kommen in Bezug auf den Hund, auf den Kunden, aber auch auf mich.
Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel also weiß, mein Hund ist gerade nicht ansprechbar, das passiert ja manchmal, ja, und meine ganzen aufgebauten Werkzeuge kommen gerade nicht an und ich sehe beispielsweise, da kommt jetzt ein Fahrradfahrer relativ schnell an uns vorbei und ich kann auch nicht weiter weg, weil der Weg einfach so ist. Und ich merke halt, ich krieg es nicht hin, das zu machen, was wir geübt haben, weil mein Hund gerade ausgeschaltet ist. Hormonschub, keine Ahnung was, einfach schlecht drauf. Und ich blocke dann. Ist das ethisch? Also damit der Hund nicht in den Radfahrer hüpft. Also mit Blocken, ich glaube, ich block eh anders als das aus dem klassischen Hundetraining. Also ich stehe dann einfach im Weg, ich stelle mich davor und mache nicht noch Buh und ich springe auch nicht auf den Hund zu. Das meine ich nicht mit Blocken, aber ich mache ihm definitiv den Weg zu. Ist das dann ethisch nicht vertretbar?
Natürlich, um weiteren Schaden zu verhindern. Und das ist natürlich vertretbar, also si situativ, bevor mein Hund irgendwie auf die Straße springt und einen Fahrradfahrer vom Fahrrad holt, schütze ich meinen Hund, beziehungsweise stelle mich davor, versuche das in irgendeiner Form so milde wie möglich, so effektiv wie möglich zu verhindern, dass weiterer Schaden entsteht. Aber das ist ja situativ und nicht innerhalb des Lernprozesses,
Nein, das
innerhalb
ist
des.
keine aufgebaute Trainingssituation, ganz
Genau,
klar.
genau.
Das ist Alltag. Das ist auch nichts, was ich im Training vermittle. Also das ist nicht, dass ich
Genau.
sage, da kommt jetzt ein Radfahrer und dein Hund geiert den schon an, jetzt machst du Buh. Das ist es nicht. Und ich stelle ja immer wieder fest, wenn ich mir das antue, mir Aversivtrainer-Videos von Aversivtrainern anzuschauen, dann merke ich block gar nicht wirklich, obwohl ich glaube, dass ich blocke. Also ich stelle mich in den Weg, aber immer noch so, dass mein Hund ja Also nicht zwingend die Rute klemmt und zur Seite wegspringt.
Genau, und wenn wir das danach sofort wieder freundlich aufheben, reinklicken, Kekse streuen oder wie auch immer, dass die für den Hund unangenehme Situation so schnellstmöglich wieder aufgelöst wird, ist das ja auch alles legitim. Und vor allem, es ist eben nicht Teil des Lernprozesses und es ist nicht systematisch, sondern es ist halt situativ. Und dann pflücke ich da meinen Hund mal eben von der Straße oder halt ihn fest oder und wenn ich im Affekt den Hund vielleicht auch anschreie, weil ich selber so ein bisschen die Nerven verliere, dann
Ja.
ist das auch so. Aber es ist nicht Teil des Lernprozesses und des
Nein.
Trainings.
Nein, und es ist mir auch, also angenommen, es passiert, dass mein Hund irgendwie durchstartet, weil ein Häschen hochgeht. Und ich weiß, über Lautstärke kriege ich den Hund gestoppt, weil ich ihn hemme. Ist mir das in dem Moment wirklich kackegal. Und danach mache ich aber wieder eine Party. Es ist mir in dem Moment wirklich egal, warum ich ihn. Also ich tue ihr nicht weh und sie stoppt erstmal und dann mache ich Party und ich weiß, dass ich das mache, weil ich sie beeindrucke. Oder ihn. Also bei Yuku war das viel häufiger der Fall.
Genau.
Aber das war dann nicht, ich übe den Rückruf. Ich trainiere jetzt gezielt den Rückruf, sondern das war scheiße. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Oder manchmal ist es ja auch so, dass die Hunde einfach so durch die Gegend wuseln und im hohen Gras sitzt der Hase, man hat die Leine nicht ganz fest in der Hand und
Naja,
dann
genau.
passieren leider Fehler.
Genau, aber wichtig ist eben dann auch zu reflektieren, dass die Situation nun mal so war, wie sie war. Und dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich die Situation verbessern, dass mir das beim nächsten Mal vielleicht nicht wieder passiert? Welche Fähigkeiten muss ich bei mir aufbauen? Welche Fähigkeiten muss ich beim Hund aufbauen, dass ich diese Situation beim nächsten Mal konstruktiver lösen kann?
Wie unterscheidest du zwischen Hund-Mensch-Teams, was für dich ethisch noch okay ist, wo du als Trainer nicht sagst, ich bin hier jetzt raus? Also wenn zum Beispiel ein Hund, also wenn du jemanden hast, der vielleicht schon älter ist, motorisch auch ein bisschen eingeschränkter und nicht mehr ganz so sensibel, das ist bei älteren Menschen so, also jedenfalls bei den KundInnen, die ich da so habe. Und man sieht offensichtlich, dass der mit der Leine nicht so umgeht, wie ich mir das vorstelle. Ich sehe aber am Hund, dass der das einigermaßen gut wegstecken kann. Also, dass da nicht die Rute runtergeht, die Ohren auch nicht anflappen, sondern der sich offensichtlich daran gewöhnt hat und offensichtlich auch gelernt hat, dass das nichts Bedrohliches ist. Und ich noch ganz andere, viel wichtigere Baustellen habe bei diesem Team, dass ich zum Beispiel erstmal das hinkriege, dass der überhaupt so belohnt, dass der Hund das als Belohnung empfinden kann. Sind dann diese Leinenrucks in Anführungsstrichen, das ist ja nicht der klassische Leinenruck zur Korrektur, sondern mehr so eine ja, angewöhntes, ungeschicktes Leinhandling. Ist das dann was, wo du sagst, wenn du damit nicht aufhörst, dann bist du bei mir raus
Nein,
aus dem
nein, nein,
Training?
natürlich nicht, natürlich nicht. Also Lernen ist ja auch ein Prozess beim Menschen und ich gucke halt, wie ich das Team so führen kann, dass der Mensch natürlich auch Schritt für Schritt lernt und auf den Hund zu achten. Und das sind ja viele, viele Dinge parallel, die gemacht werden müssen, wenn man das nachher gut umsetzen möchte. Aber dass dann innerhalb eines Lernprozesses bestimmte Punkte auch wieder schlechter werden können, wenn ich den Fokus verschiebe. Das ist ja auch bei Hunden bekannt, aber genauso bei Menschen. Und natürlich bin ich da dann auch wieder toleranter, mache vielleicht eine kurze Randnotiz so, ah, achte nochmal drauf, dass du die Hände an den Körper nimmst. Also, dass wir Dinge auch positiv ausdrücken, was der Mensch machen soll und nicht, hör mal auf zu rucken. Damit kann er wenig anfangen, sondern wir müssen halt kommunizieren, wie er aufhören kann zu rucken, nämlich nimm die Hände am Körper. Wenn die Hände am Körper sind, kann er nicht rucken. Sowas finde ich immens wichtig, aber sowas wird ja im Fernsehen zum Beispiel auch nicht kommuniziert oder
Nein.
diese Trainingsprozesse. Also ich bin mir sicher, dass solche Sachen schon adressiert werden im Training. Auch im Fernsehen, in der Fernsehproduktion. Aber es wird halt nicht gezeigt, weil die haben eine Dreiviertelstunde zur Verfügung und da müssen sie drei Fälle durchkauen. Und da muss es möglichst spektakulär sein.
Aber warum ist es so, dass in der bei den unter den meisten Hundehaltern und selbst bei Leuten, die gar keinen Hund haben, sind Dinge, die man über Belohnung aufbaut, kein richtiges Training. Also ja, wenn mein Hund an die Seite geht, Kekse isst, du glaubst nicht, wie oft man einen blöden Spruch reinkriegt.
Klar.
Hunde verhalten sich aber 1A. Wenn meine Hunde Pferdeäpfel liegen lassen oder auch die Hunde meiner Kunden, ist das kein richtiges Training, weil wir ja über Belohnung arbeiten. Richtiges Training, also richtig gut erzogener Hund, ist ein Hund, der das tut, weil ich mich durchgesetzt habe, weil ich es erzwungen habe, weil der Hund kuscht. Dann ist der Hund richtig cool erzogen. Und das, was wir machen, ist keine richtige Erziehung. Obwohl die Hunde viel fröhlicher sind, obwohl die sich bewusst dagegen entscheiden, liegen gelassene oder fallen gelassene Essensreste, wie auch immer, zu fressen. Also ja, die Hunde gucken da ja, wenn die gut trainiert sind, gucken die dahin und bleiben entweder stehen oder gucken zum Menschen zurück und sagen, reiß mal die Kekse raus, was ich ja total legitim finde.
Na klar.
Bei den Leuten, die man beobachtet, die ohne Leckerlis arbeiten, weil der Hund ja so folgt, weil man ja den Hund richtig erzogen hat und nicht nur so ein bisschen wie wir, die kriegen dann Nein, die kriegen Leinenruck, die werden gehemmt. Also da geht das Rückenfell bei den Hunden hoch, die Augen werden groß, die werden steif wie ein Bügelbrett und trotzdem ist es immer wieder so, aber der Hund ist richtig gut erzogen. Und bei uns ist es, naja, also bei so vielen Keksen würde ich ja auch mitmachen.
Ich denke, dass das ein kulturelles Problem ist. Also wir lernen ja irgendwie, ich glaube, unsere Generation schon mal deutlich weniger als die Generation davor, dass man Machtpositionen einnehmen muss, dass man so erzogen wurde, wenn du das tust, dann kriegst du halt welche auf die Nase oder dann musst du mit Sanktionen rechnen. Wir sind auch in der Weltpolitik. Es wird halt viel über Sanktionierung gearbeitet und das erleben wir tagtäglich. In der Schule werden Fehler rot angestrichen. Ich finde es total wichtig, Fehler machen zu können, machen zu dürfen, wenn nicht viel kaputt geht dabei. Da muss also das Risiko abgemindert werden. Aber das meiste lernen wir doch aus unseren Fehlern. Und was lernen wir in der Schule? Fehler sind schlecht. Du darfst keine Fehler machen. Fehler werden rot angestrichen und nicht ein Lernprozess erzeugt aus dem Fehler machen, was ja für das Leben eigentlich total wichtig ist. Oh, ich habe einen Fehler gemacht, so funktioniert es nicht, ich muss irgendwas verändern. Aber das wird gar nicht adressiert, sondern du hast einen Fehler gemacht, falsch, 6 Sätzen. Und diese Sanktionierungs Mentalität, die zieht sich natürlich auch im Hundetraining durch. Vor allem, dass wir dann auch noch den Punkt haben, dass wir mächtiger sind als der Hund. Und ganz, ganz viele Trainingstechniken, die ich da so draußen erlebe, die ich in Seminaren teilweise erlebe, glücklicherweise ist das wirklich auch die Minderheit in meinen Seminaren. Die meisten machen das wirklich, wirklich hervorragend. Aber es ist einfach ein Machtgeschiss. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es geht einfach nur um Macht haben, um das Gefühl zu pudern. Ich habe alles in der Hand. Und das finde ich extremst belastend. Ja, es belastet mich tatsächlich. Aber darum geht es in ganz, ganz vielen, vielen Fällen.
Das
Und wie
ist
gesagt,
eigentlich total traurig, weil ja jeden, den man fragt, der einen Hund hat, wenn man ihn fragt, was ist der Hund für dich, wäre die Antwort Familienmitglied, Freund. Also
genau.
irgendwie sowas. Mein
Genau.
bester Freund, mein Sozialpartner, das sagen ganz viele. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man zu Neukunden kommt, dass dann sehr häufig gesagt wird, nee, ich bestrafe meinen Hund nicht. Und man sieht aber schon, dass der Hund sehr oft beschwichtigt, und denkt, dass irgendwas ist hier, jetzt müssen wir noch rausfinden, was. Und dann geht man raus gemeinsam und dann kriegt der Hund ein Nein nach dem nächsten, kriegt das Bein in den Weg gestellt, aber eben nicht nett, sondern wirklich, dass man weiß, okay, in das Bein ist der Hund garantiert auch schon 5-mal reingerannt und hat sich wehgetan, wenn man die Reaktion des Hundes dann sieht. Oder der Hund will schnüffeln und wird an der Leine da weggeruckt, aber wirklich nicht gehalten, sondern weggeruckt, dass der wirklich zur Seite wegfliegt, ein Satz, je nach Hundegröße. Und aber diese Leute sagen, sie arbeiten nicht über Strafe. Wie siehst du das ethisch?
Naja, problematisch. A, lassen Sie Ihre Hunde immer wieder in Situationen reinlaufen, die Sie wohlweislich nicht bestehen können. Das ist ja so ein großes Ding. Also wir als Hundehalter müssen wir halt vorausschauend arbeiten. und schon Situationen vorherdenken können. Gestern war so eine Situation, wo eine Frau aus dem Auto ausgestiegen ist, die war vor uns und hatte noch in das Auto reingerufen, jetzt komm aber schnell mal hinterher. So, und dann ist die Frau an uns vorbeigestiefelt und kurze Zeit später stieg ein Kind aus, so ein bisschen verschlafen, so ein bisschen drömelig. Und es ist ja vorhersagbar, dass das Kind irgendwann losrennen wird
Na klar.
und schnell an uns vorbeilaufen wird. So, wenn ich jetzt einen Hund habe, der dann auf schnell rennende Kinder reagiert, dann gehe ich schon mal einen Meter weiter zur Seite, wenn ich die Möglichkeit habe. Oder führe ihn ins Sitzen. Wenn ich diese Situation sehe, kann ich eigentlich abschätzen, ah, das wird gleich passieren. Also die Was passiert dann Maschine. Wenn ich das so habe, dann wird das passieren. Aber da sehen viele, viele Menschen das einfach nicht, weil sie so nicht denken oder nicht gelernt haben, vorausschauend zu denken. Und wenn wir das schon mal hinkriegen würden, dann würden ganz, ganz viele Probleme weg sein. Anderes Beispiel, beim Stadttraining habe ich eine Frau gesehen, eine ältere Dame. Ich denke, das waren ihre Enkelkinder. Zwei Enkelkinder hatte sie dabei und einen kleinen Hund an der Flexileine. Und sie wollte in ein Café gehen, um Brötchen zu holen oder irgendwie sowas. Hat den kleinen Kindern, ich weiß nicht, 6 oder 8 Jahre alt, die Flexileine in die Hand gedrückt. Und es war aber schon ersichtlich, dass ein Hund sich nähert. So, die erwachsene Person hat sich aus dieser Situation verdrückt, ist in den Bäckerladen gegangen und hat zwei unerfahrene Kinder, 6 und 8 Jahre geschätzt, mit einem Hund an der Flexileine an einer vielbefahrenen Straße alleine gelassen. Und es kam so, wie es kam. Die zweite Person mit dem Hund ist halt immer dichter gekommen. Allein die hätte schon sagen müssen: Oh, zwei kleine Kinder, Flexileine, Hund, das geht voll in die Hose. Rennt da rein, die Hunde geraten aneinander, es wird laut, die Frau kommt aus dem Bäckerladen gestürmt. Wer kriegt das alles eingeschenkt? Die Kinder.
Was?
Die Kinder. Ah, du kannst doch den Hund nicht daran lassen und so. Die hat die Kinder angeschnauzt. Und ich habe dann über die Straße die Frau angeschnauzt und habe gesagt, nee, das waren nicht die Kinder, das ist ihr Ding. Voll und ganz. Aber diese
Ja.
Reflexionsarbeit können viele Erwachsene eben nicht leisten. Und das ist ein Problem. Und da müssen wir eigentlich im Hundetraining auch mit
Ja.
ansetzen.
Ja, aber ich glaube, da ist dann auch noch mal, wie ernst genommen werden eigentlich Kinder, ne? Das ist ja auch ein Ding unserer Gesellschaft. Also was ich auch immer wieder feststelle, dass wenn du mit kleinen Kindern auch unterwegs bist, dass auch Hundehalter da gar keine Rücksicht drauf nehmen. Also die lassen ihre Hunde in den Kinderwagen gucken. Und wenn man dann sagt, geht's noch, kommt, dass man sich nicht so anstellen soll, lassen auf kleine Kinder los. Und auch wenn ich sehe, hier sind Kinder mit Hunden unterwegs, was ich also nicht verstehen kann. Also mein Sohn darf nicht mit den Hunden hier alleine los, nicht weil er das nicht gut machen würde, sondern weil ich weiß, wie die erwachsenen Leute mit anderen Hunden hier drauf sind. Die lassen ihre Hunde einfach ran. Und würde er sagen, bitte machen Sie das nicht, würden die sagen, er soll sich nicht so anstellen und die klären das schon unter sich. Und das ist einfach eine Haltung, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich schon selber für mich, also wenn ich sehe, da kommen Kinder mit dem Hund und die können den kaum halten, dann sehe ich zu, dass ich umdrehe, weil ich möchte doch diese Kinder gar nicht in die Situation der Ohnmacht bringen, die sie dann haben.
Und da haben wir die Antwort auf deine Frage, ob das ethisch korrekt ist oder ob das geht. Nein, geht nicht. Auch das sind Sachen, die wir machen können. Klar, die Frau kann einfach in den Bäckerladen gehen und die Kinder mit dem Hund alleine lassen. Wir dürfen es einfach nicht, weil wir eine Verantwortung haben, dem Hund gegenüber, den Kindern gegenüber. Da muss einfach das Bewusstsein anders werden. Und selbst wenn ich einen Hund habe, der nicht erzogen ist, der auslöst oder sonst irgendwas, führe ich ihn trotzdem nicht in Situationen rein, die er nicht bestehen kann. Also nicht mutwillig. Klar, wenn immer noch wieder was passiert, dann ist das so. Aber
Naja,
man.
das ist das, was Finn sagte, ne? Dass wir mit dem Hund halt immer ins Leben müssen und leider
Genau.
nicht genau wissen, wer heute so unterwegs ist.
Genau. Und dann gucken wir, dass wir da das Beste aus der Situation dann entsprechend machen. Aber es sind eben die Erwachsenen, die da mit ihrer eigenen Lerngeschichte. Die Frau wurde mit Sicherheit auch sanktioniert, wenn sie missgebaut hat. Du ja auch. Ich zum Teil auch. Wobei meine Mama da schon, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht hat. Aber Es sind so viele Dinge, die wir Erwachsene einfach auf Schwächere abwälzen und die in die Verantwortung ziehen, obwohl das eigentlich unser Job wäre. Da muss man so ein bisschen gucken. Was würdest du denken, fühlen, machen, wenn dir jemand sagt, ah, du führst deinen Hund nicht richtig oder du musst deinem Hund mal ganz klar Grenzen aufzeigen und du gibst dir schon ganz, ganz viele Mühe, dass dein Hund gut geführt wird und trotzdem gelingt dir das manchmal nicht und dann wird gesagt, naja, du bist halt nicht der Rudelchef oder sonst irgendwas. Was
Gestresst total.
macht das mit dir?
Das Stress, das bringt mich sogar dazu, mich wieder zu hinterfragen. Also ich kenne es ja mit Yuku beim Tierarzt. Und was meinst du, wie oft mir das gesagt wurde? Weil der einfach Angst vorm Tierarzt hatte und ja nicht weg konnte, weil wir ihn gehalten haben. Und natürlich dann versucht hat, naja, sich zu wehren. Also der ist immer besser geworden. Aber wie oft ich das erlebt habe, dass ein Tierarzt mir gesagt hat, naja, es ist ja wohl ein Beziehungsproblem hier. Und mein Hund da aber stand, die Rute bis zum Bauch gezogen hatte, sogar Urintröpfchen verloren hat
Oh
und
je.
dann daraus nach vorne gegangen ist. Und mir wurde gesagt, das ist wohl ein Beziehungsproblem, was wir hier haben. Und lassen Sie mal die Futtertube weg. Ich so, ich lasse gar nichts weg. Ich war dann irgendwann so weit, dass ich, wenn sowas in der Art kam, dass ich direkt gesagt habe, Finger weg von meinem Hund, auf Wiedersehen, ich bin gegangen. Aber das war ein Lernprozess über Jahre, über viele Jahre.
Da muss man sich erstmal ein Standing aufbauen, ne?
Ja. Und auch mit Jade sind so manche Sachen, die ja sehr ängstlich mit Menschen war, wo ich am Telefon geklärt hatte, dass ich sie auf gar keinen Fall bei den Untersuchungen alleine lassen werde, bla bla. Bin in
Ich
die
erinnere mich.
Praxis gekommen, ja, ich auch. Bin in die Praxis gekommen und die sagten so, und sie setzen sich jetzt da auf den Stuhl oder gehen wieder raus. Ich so, ja, aber dann ja nur mit Hund. So, und ich habe es gemacht. Ich habe mich wahnsinnig über den Fahrtweg geärgert. Es war ja Zeitverlust ohne Ende. War aber auf mich total stolz, weil ich weiß, dass das richtig war. Also ich weiß einfach, dass das für diesen Hund genau richtig war, so zu handeln. Die Entwicklung ist bei ihr genauso, wie ich es mir wünsche. Und sie hat ein Menschenproblem von Anfang an gehabt und ich habe sie nie, never, ever allein gelassen. Ausgebadet haben das Tonka und Juku und Lina. Ein bisschen auch Fee. Das sind einfach die Hunde, die dann, ja, also Tonka und Fee sind die Hunde, die zu nett waren, mit denen man einfach sehr viel machen kann, die es einfach ertragen. Lina hat sich, naja, Lina hat gar nicht so viel ausbaden müssen. Also die war halt auch beim Tierarzt wie Juku und wir mussten sie dann halt halten. Bei Juku war es leider, nee, den habe ich auch nie alleine gelassen, aber ich habe dann einfach durchgehalten irgendwie und gebetet, dass der Hund nicht noch mehr ausrastet, statt gleich zu gehen. Also gerade in diesen Situationen, wo mir das gesagt wurde. Ich bin dann danach nie wieder hingegangen. Aber es hat mich ja zurückgeschmissen. Es hat meinen Stress erhöht. Also ich beim
Ja.
neuen Tierarzt, ich war immer schweißgebadet. Ich bin
Ja.
Hundetrainerin.
Naja, klar. Auch ja immer wieder gesagt wird, ah, der Hund respektiert nicht, der ist respektlos. Oder ah, guck mal, der Hund springt jetzt an, der ist ja total respektlos. Hört man ja auch sehr häufig im Fernsehen. Es ist ja erstmal eine Interpretation.
Na
Also,
klar.
das ist ja gar nicht eine Beschreibung der Situation. Eine Beschreibung wäre, naja, der Hund springt halt an. Aber mit diesem Wort respektlos kommt ja sofort eine Wertung rein. Und das macht ja irgendwie auch was mit den Menschen, oder?
Ja, natürlich. Also, wenn mein Hund mir gegenüber respektlos ist, mich verarscht, mir die Mittelkralle zeigt, na dann ist das ja gegen mich persönlich. Also dann entscheidet er sich ja bewusst gegen meine Signale. So, und das, naja, das macht so, das wollen wir mal sehen, der jetzt gewinnt von uns beiden.
Also kommt sofort mit diesem
Na klar.
einfachen Wort, respektlos, was man ja ganz häufig hört und vielleicht auch selber sagt,
Setze ich mich mal durch, kommt da sofort.
kommt sofort dieser Machtgeschiss wieder durch,
Ja,
ne?
na klar. Naja, ich lasse mich doch nicht von meinem Hund verarschen. Also das
Ja.
kann ich ja auch, es wäre bei mir ja nichts anderes. Und wenn ich schlecht drauf bin und mein Hund sowieso schon seit Wochen eine Phase hat, wo ich sage, boah, dass manche Hunde ausgesetzt werden, kann ich irgendwie jetzt auch verstehen.
Ja.
Und dann kommt noch jemand vorbei und sagt, der verarscht dich ja von vorne bis hinten. Puh.
Aber dabei gibt es doch noch andere Ursachen oder andere Möglichkeiten, warum der Hund das macht. Also nicht nur, weil er respektlos ist.
Naja, nur. Also der ist nicht respektlos. Also manche Hunde sind einfach schlecht erzogen, natürlich. Die haben einfach gelernt durch schlechtes Timing, dass es sich lohnt, besonders hartnäckig zu sein und aufdringlich und nicht. Im Pferdetraining würde Finn jetzt sagen, die haben nicht gelernt, höflich zu sein. Und
Also
aber das hat ja
eigentlich auch
nichts
wieder
mit.
Ding des Menschen, wobei da nicht das der Aspekt der Macht reinkommen sollte, sondern mehr, okay, wie überprüfe ich mein Training, wie gestalte ich mein Training?
Genau, also Erfolgserlebnisse schaffen. Erfolgserlebnisse für erwünschtes Verhalten schaffen und Verständnis für die Jugendentwicklung haben, weil es ist ja meistens in der Jugendentwicklung, wo man seine Hunde irgendwie an Baum binden möchte und alleine nach Hause gehen will. Und nicht nachher, wenn die Hunde erwachsen sind und das überstanden haben. Das heißt, das Gehirn funktioniert nicht. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass ich wirklich, aber ja, es war jahrzehntelange Arbeit zu sagen, sie, ja, ich gehe jetzt, ich gehe aus der Tierarztpraxis oder eben auch die Leute, die vorbeigehen, dass ich mein Verhalten dem Hund gegenüber natürlich nicht verändere, aber es trifft. Also so einen blöden Spruch reinzukriegen, ist nicht schön. Ja, und vor allen Dingen, die Leute haben ja überhaupt gar keine Ahnung, was für eine Lerngeschichte dahinter steht. Die kennen die Problematik nicht. Und sie beleidigen jedes Mal Familienmitglieder. Das muss einem einfach mal bewusst sein, wenn ein Familienmitglied beleidigt wird, und da wird man schon mal komisch.
Naja, das stimmt. Das stimmt. Ich hänge ja ganz häufig an diesem Anspringen. Also viele junge Hunde springen ja an. Auch viele Welpen springen an. Also du hast ja viel, viel mehr
Ich
Welpen im
hab
Training.
gar keinen einen, der nicht anspringt. Außer die, die ganz doll Angst haben, aber die tun mir ja viel mehr leid als die,
Ja,
die
das
anspringen.
heißt, wenn Welpen, Junghunde, also ganz, ganz viele Welpen anspringen, dann muss da doch irgendwie ein angeborener Anteil sein, ne?
Ja, natürlich.
Also Hunde sind Hunde und deswegen springen sie an.
Ja, Hunde wollen ins Gesicht. Die wollen einen abschnuppern, die wollen ins Gesicht, die wollen an einen ran. Und ich bin teilweise echt eine große Herausforderung für meine Kunden, obwohl ich mich wirklich versuche, dezent zu halten. Und also nicht so wie früher in den ersten Jahren, wo ein Welpe, so süß. Ich finde das immer noch, aber ich zeige das nicht mehr so. Also ich bin ja wirklich so eine Welpentante. Ich finde ja Welpen einfach, ach Zucker. Ich mag das sehr und ich finde die total bezaubernd und ich arbeite super gerne mit Welpen und mit Welpenleuten, also Ersthundehaltern ja häufig oder Welpenbesitzern. Und mache diese ganze, mein Hund macht in die Wohnung Fragen, kaue ich gerne von A bis Z durch. Aber ich bin viel dezenter mit den Hunden. Also ich begrüße die nur sehr verhalten bis gar nicht, weil ich einfach weiß, dass die Hunde sich eh zu Tode freuen, wenn die länger bei mir bleiben, wenn die mich sehen.
Wo ich drauf hinaus will, ist, dass dieses Verhalten Menschen anspringen ja eben als ja, sehr respektlos oftmals bezeichnet wird. Auch im Fernsehen hört man das immer wieder. Und dabei ist es offensichtlich ja ein angeborenes Verhaltensmuster. Das heißt, der Hund wertet das wahrscheinlich gar nicht, sondern ah, ich bin ein Hund, da ist ein Mensch, ich springe den mal an. Mache ich
Ja,
halt
aber
so.
die springen ja auch erwachsene Hunde an und da kommt der gleiche Spruch. Ja, also die versuchen ja auch irgendwie ins Maul der erwachsenen Hunde zu kriechen und irgendwie bis ganz hinten ans Gaumensegel zu kommen, weil da, ich weiß nicht, was da für Geheimnisse verborgen sind, aber da wollen junge Hunde hin. Und wenn dann der erwachsene Hund freundlich sagt, ey, ich will das nicht und droht und oder einfach nur den Kopf wegdreht und wie oft hört man dann, ja, ich habe einen sehr dominanten Junghund, haben die anderen gesagt, weil der hört gar nicht oder nimmt die Signale des erwachsenen Hundes gar nicht wahr. Und ich kenne einen sehr, sehr guten Hundetrainer, der sagt, dass Hunde gar nicht mit angeborenem Signalverständnis auf die Welt kommen.
Ja, habe ich auch schon mal gehört.
Ja, der erzählt das auch in Webinaren, unter anderem in der Hundeschule Tonkane. Der heißt Gerd Schreiber. Und dem glaube ich einfach mal so, weil wenn man anfängt, die Hunde zu trainieren und denen zu helfen, und zu sagen, hey, abwenden ist auch eine gute Idee, können die ruhiger werden.
Genau. Das heißt, wieder erwünschtes Verhalten verstärken, Fokus auf Sachen, bevor der Hund irgendwie Mist baut.
Ja, und einfach sagen, naja, Hunde machen halt Hundesachen, die uns nicht gefallen und machen nicht Hundesachen, um uns zu ärgern oder andere Hunde zu ärgern.
Genau. Also auch wieder ein Perspektivwechsel rein. Naja, ist halt ein Hund, den haben wir in unsere Familie geholt. Sonst hätten wir uns ein Steiftier holen sollen, wenn wir das
Ja.
nicht wollen. Aber natürlich ist es nicht erwünscht aus Menschensicht und trotzdem müssen wir den Hund irgendwie auf Erfolg setzen. Also Verhalten verstärken, was der Hund, wo der Hund noch nicht das unerwünschte Verhalten zeigt. Also bevor er anspringt oder wenn er wieder unten ist. Dass man da den Fokus drauf setzt und nicht wartet, dass er anspringt, um ihn dann eine zu semmeln. Weil, so wie du das eben gesagt hattest, mit den Welpen oder Junghunden und anderen erwachsenen Hunden, sie kapieren es dann einfach nicht. Wahrscheinlich nehmen sie das ist eine Interpretation, auf einer emotionalen Basis einfach ja, ich möchte Kontakt haben, ich bin doch so niedlich, ich bin doch so süß und warum möchtest du das einfach nicht? Und dann intensivieren sie das Verhalten. Das heißt, sie denken wahrscheinlich gar nicht mit Respekt und erzogen und so weiter, sondern einfach von sich heraus ganz egoistisch.
Ja, so wie kleine Kinder auch sind. Also, da kann ich mich noch an eine gute Situation mit meinem Sohn erinnern. Da war der ungefähr 3. Mir ging es echt nicht gut. Also, ich hatte irgendwie, ich musste mich übergeben. Der hat es mitbekommen. Und seine Frage war, wann wir denn jetzt ins Schwimmbad gehen?
Ja.
Dominantes Kind.
Naja, klar,
Respektlos.
die Empathiefähigkeit erwacht dann ja auch erst deutlich, deutlich später. Ja.
Ja. Ne, und natürlich möchten die ihre Bedürfnisse befriedigen. Und es ist ja auch bei Jade sehr
Wie
deutlich sichtbar.
alt war dein Sohn da?
3 Jahre.
3 Jahre.
Ja, mit
Und
3 Monaten konnte er noch nicht sprechen.
nein, nein. Und wir erwarten aber von zweijährigen, einjährigen Hunden, dass sie nach menschlichen Ermessen sich menschlich verhalten. Wenn Kinder das mit 3 schon nicht schaffen. Ich find das vermessen.
Naja, ab wann können Kinder wirklich Empathie? Ab 12, 13, 14
Genau,
irgendwie so,
da
oder?
ist der Hund ein
Bin da
Senior.
nicht ganz so gut, genau. Ja, der wird dann schon wieder wackelig. Dann geht es wieder zurück. Ja, das ist schon, also ich denke, man kann sich viel entspannen, wenn man nicht alles als Affront gegen sich sieht. Und natürlich heißt das nicht, dass die Hunde machen dürfen, was sie wollen. Überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich habe ja noch diese Leine. Wir haben viele, viele Werkzeuge, um den Hunden zu sagen, mein Freund, so geht es nicht weiter. Aber sie sind fair aufgebaut. Und vor allen Dingen, dass wir Verhalten davor belohnen. Also damit die einfach lernen, ach, weggehen ist es tatsächlich. Das ist ja krass.
Ja. Ja, sehr spannend.
Super.
Faires Hundetraining hat ganz, ganz viel mit Ethik zu tun, wie ich finde. Es hat ganz, ganz viel mit vorausschauendem Handeln zu tun, mit
Ja, ist
Situationen
anstrengend.
begreifen zu tun. Und das muss man irgendwie ja, unter einen Hut kriegen. Und Fernsehsendungen sind Shows. Sie sind dazu da gemacht worden, Einschaltquoten zu generieren und nicht Hundetraining zu zeigen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich.
Genau, wir müssen auch Werbung machen.
Unbedingt. Am Freitag ist ein Webinar, da sind noch ein paar Plätze frei mit dem lieben und großartigen Gerd Schreiber zum Thema Motivation des Hundes erkennen und nutzen, oder? Also
Genau.
irgendwie sowas.
Ja.
Da könnt ihr euch noch bis Mittwoch anmelden, dann ist Schluss. Und das Webinar, ihr kriegt automatisch eine Rechnung, das muss
Also
ich euch vor
Mittwoch, den 2. März.
morgen. Ja, genau, Mittwoch
Genau.
den Morgen.
Mittwoch, dem. Ja.
Da sind aber dann noch mehr Webinare. Im April und im Mai sind auch noch Webinare geplant. Also schaut da gerne mal auf die Seite unter Seminare und Workshops.
Genau, auf die Seite www.tonkane.de.
Und dann sind bei mir auch noch gerade für meine Hundehalter, da freue ich mich total drüber. Morgen starten bei mir die aversiven Fastenwochen für meine Kunden, ausschließlich nur für meine Kunden.
Cool, erzähl mal, was.
Total. Ja, wir wollen den Fokus, das ist entstanden mit meiner Ines, die bei mir ein Praktikum macht. Die ist gerade in der Hundetrainerausbildung bei der ATN. Und ja, wir haben überlegt, wie wir gegen diese Fernsehsendung, die gerade ganz aktuell mit Wasserflaschen um sich schmeißen, was man tun kann. Und da haben wir beschlossen, wir fangen in unserem Kreis an mit denen, die es gerne möchten, weil das viel mehr Spaß macht und gar nicht so frustrierend für uns ist. Und machen aversive Fastenwochen, weil ja jetzt ab morgen Fastenzeit ist.
Ja.
Ja, ich will nicht auf Süßigkeiten verzichten. Ich möchte mich lieber noch ein bisschen mehr darauf. Nee, in dieser Zeit kann man leider nicht auf Süßigkeiten verzichten. Das tut mir leid, ich brauche Zucker und Fett.
Genau. Also aufzeigen, konstruktiven Weg wieder aufzeigen, was
Ja,
man machen kann.
genau.
Und nicht
Ja, und
gegenschießen, sondern.
genau, sondern mit dem Hund gemeinsam Spaß haben und dabei auch noch das Verhalten bekommen, was man möchte. Also was man eigentlich haben will. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, naja, dann hat er halt den Fahrradfahrer angesprungen. Dann muss der sich halt Schutzausrüstung anziehen. Never ever. Hunde dürfen keine Fahrradfahrer anspringen. Auch die, die positiv trainiert sind, dürfen das nicht. Ja, da freue ich mich total drauf. Ich freue mich total. Das war die Wochen an sich war Ines Idee. Der Name kommt von mir. Ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen. Ja, wir arbeiten zusammen aus. Und morgen geht's los
Ja,
und ich hoffe,
großartige
es wird
Idee.
toll. Ja.
Bestimmt, bestimmt.
Genau. Und es wird auch weitere kleine Online-Geschichten mit Ines geben. Die wird mich nämlich online ein bisschen unterstützen.
Ja, sehr gut. Okay. Gerne Feedbacks wieder an podcast@hund-und-wir.de. Wir sind auf Instagram. Ihr könnt die Podcast auch auf Spotify hören.
Apple Podcast.
Apple Podcast, freuen uns über Sterne, Feedbacks und wünschen euch
Feedbacks
eine
wären
ganz,
toll.
ganz, ganz, ganz schöne Zeit.
Ja, und wir bitten um Geduld. Wir machen das ja alles nebenbei und selbst. Na, also wir werden nicht produziert, sondern wir machen das alles ganz alleine und selbst und haben so gar keine Erfahrung mit Podcasts eigentlich. Und manchmal weiß ich, dass wir echt schludern mit dem Beantworten von Nachrichten. Aber wir lesen die und wir nehmen uns das zu Herzen. Ah, und wollen wir schon mal eine Ankündigung für die nächste Folge machen?
Oh
Wir
ja, die
haben
wird
einen
cool.
Gast, wir haben einen
Ja,
Gast,
wir
wir haben
haben.
einen tollen Gast.
Ja, freue ich mich sehr drauf.
Ja, es
Hau
ist
raus.
wieder eine Folge, die auf einen Hörerwunsch entstehen wird. Es geht um Hundesport und natürlich haben wir zwei da eine Meinung zu. Aber wir sind ja gar keine Hundesportler. Und wir haben jemanden als Gesprächspartner einladen dürfen, der Agility-Richter ist, der Obedience tatsächlich so trainiert, dass ich kurzfristig da Spaß dran hatte und dachte, ich mache das auch mal. Obwohl das, also Agi, ja, Agility ist total lustig. Obedience ist eigentlich so gar nicht meins, weil das ja sehr, sehr Erbsenzählen ist. Und bei unserem Gesprächspartner war es tatsächlich so, dass ich dachte, boah, Erbsenzählen macht voll Spaß. Und ja, den haben wir eingeladen. Sagen wir schon, wer es ist? Oder
Na
lassen wir das noch
klar,
offen?
nein, sagen wir.
Und sag.
Der Rolf Frank wird zu uns kommen.
Vom Blauer Hund Konzept.
Genau.
Genau.
Freuen wir uns drauf.
Der wird mit uns sprechen und wer Rolf kennt, weiß, dass man ihm sehr, sehr gut zuhören kann, weil er sehr unterhaltsam erzählen kann. Ich freue mich tierisch darüber.
Ich mich auch. Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Genießt das schöne Wetter und tragt Freude in den Alltag,
Ja, so
bei
gut
der,
es geht.
so gut es geht. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.